26 birds of people.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 15. Gast in Season 23 ist Reinhard Fuchs, Gründer und Geschäftsführer des Climate Tech Unternehmens Glacier. Servus lieber Reinhard und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Danke für die Einladung, es freut mich auch.
Wir haben Olympische Winterspiele, Glacier, schönes Wetter eigentlich, muss man sagen, oder? Gletscher sieht man im Hintergrund, schaut gut aus alles.
Ja, definitiv.
Da kommen wir dann auch noch mit einem aktuellen Anlassthema, das uns, glaube ich, beide berührt, gegen Ende der Folge noch dazu. Ja, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Gerne Salziges.
Einmal Salziges an dich. Und ich habe mir auf LinkedIn natürlich auch bei dir angesehen, was du selbst so eingegeben hast. Und das beginnt einmal gleich recht leibend, deine Karriere-Werdegangsstationen, nämlich im Brüssel European Parliament. Und da finde ich auch den Namen Elisabeth Köstinger, die man dann ja später besser kennengelernt hat. Aber in eigenen Worten, was hat dich dorthin geführt und warum Brüssel?
Ja, ja, vielen Dank. Brüssel war tatsächlich eine irrsinnig spannende Station in meinem Leben. Was ist dabei gegangen? Ich habe damals Jus in Graz studiert und mir war immer ganz wichtig, Berufspraktika auch auszuüben. Und ich bin ein absoluter Fan Europas, der Europäischen Union, nochmal gleich vorweg, weil ich glaube, das ist das eine der wenigen Sachen, die nicht diskutierbar sind in der heutigen Welt. Und ich glaube, das Thema zum Beispiel Grönland hat das auch sehr klar gezeigt, wie schwach man irgendwo auch ist, wenn man nicht in einer Gemeinschaft ist. Und die Europäische Union ist eine Gemeinschaft und am Ende vom Tag ist das Hauptziel der Europäischen Union, was wir leider ein bisschen auch wieder vergessen haben, Frieden. Mhm. Frieden in Europa, nicht nur mit anderen Kontinenten, aber auch in Europa. Und dieses Ziel ist etwas, was fast heilig ist, würde ich mal sagen. Und absolut. Für mich war damals klar, dass ich gerne auch in die europäischen Institutionen gehen möchte und Luft dort schnuppern möchte, wie das Ganze funktioniert. Und es hat damals eine Möglichkeit gegeben, bei der Elli Köstinger ein Praktikum zu machen. Und dafür bin ich ewig dankbar. Die Elli war damals Abgeordnete des Parlaments, unabhängig von ihren weiteren Werdegängen. Die war dann sehr erfolgreich in der österreichischen Politik. Aber damals war sie eine Abgeordnete, die super engagiert an vor allem Landwirtschaftsthemen gearbeitet hat. Und da habe ich total viel mitnehmen können und kann es eigentlich auch nur jeder jungen Person empfehlen, nach Brüssel zu gehen, dort Praktika zu machen oder fixe Stationen zu machen und das Komplex Europäische Union besser zu verstehen.
Jetzt bist du nicht der erste Gast in meiner Börse People Serie, der in Brüssel war, in so ähnlichen Dingen. Aber der Erste, den ich das frage, wie schwer ist das, dort reinzukommen? Es klingt nicht leicht, nämlich.
Tatsächlich in der Sache war es, finde ich, jetzt nicht extremst schwer, aus einem sehr einfachen Grund. Österreichische Abgeordnete in Europa kommen aus gewissen Wahlkreisen. Und damals hat es, glaube ich, 2 oder 3 Kärntner gegeben und die Elli war unter diesen Kärntnern. Okay. Und für mich ist es ganz naheliegend zu sagen, okay, kann man sich initiativ bewerben. Das ist nicht aussichtslos, das muss man schon dazu sagen, weil natürlich bei sehr bekannten Abgeordneten ist es deutlich schwerer, irgendwo reinzukommen. Und damals war es schon so, dass man einfach auch die Leute anschreiben hat können und das immer wieder stattgefunden hat, dass man Glück hatte und dann auch genommen wurde. Das heißt nicht sofort.
Also man muss halt initiativ sein, ne?
Genau. Und das ist etwas, ich glaube, auch ein total wichtiges Learning von mir gewesen. Initiativ zu sein, auch vielleicht ein eher unrealistisches Ziel, weil ich war damals eher frisch in Graz und habe also mitten im Studium, und dann gesagt, okay, ich würde nach Brüssel jetzt gerne arbeiten gehen. Mhm. Als Jurist vielleicht nicht der Näheste oder das Logischste, ja, was man machen kann, aber das hat super gepasst. Ich bin sehr, sehr dankbar der Elli, ihrem Team und generell der Möglichkeit, dass ich das erleben habe dürfen, und habe sehr intensive Monate erlebt. Monat. Also wirklich, ja, von früh bis spät durchgehend arbeitend, aber ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Nichts negativ, sondern einfach total interessant. Man taucht in so viele komplexe Themen ein und muss daraus die Schlüsse ziehen. Und das hat sicherlich einen sehr prägenden Moment für mich gegeben.
Es gibt ja den Distress und den Eustress. Der Eustress, der positive. Und mit EU ist das fast ein schlechtes Wortspiel. Und ich schließe gleich noch ein schlechtes Wortspiel an. Du hast Graz immer wieder erwähnt, bist aber Kärntner, und Steirer Mainz sind very good for Hollywood. Und das ist die nächste Überleitung nach Los Angeles. Was hast du denn dort gemacht?
Ja, das ist eine gute Überleitung.
Ja, die ist fürchterlich schlecht, aber dafür bin ich happy. Ja, genau. Dafür kommen ja die Leute zu mir.
Ja, ja, tatsächlich wiederum Initiativbewerbungen. Es war an der Uni Graz auf dem Rechtswissenschaftlichen Institut ein Praktikum ausgeschrieben in Los Angeles. Das ist natürlich sozusagen, alright,
is
that real?
Ja, genau. Ja.
Und mein damaliger Wohnkollege hat das im Vorjahr auch schon gemacht und hat gesagt, mega gut. Also wir haben das gemeinsam gesehen. Das war damals für mich aus zeitlichen Gründen nicht passend. Und dann war der Weg aber relativ kurz zu sagen, wäre etwas im kommenden Jahr frei, im Sommer. Und ich war dann tatsächlich den ganzen Sommer in Los Angeles, habe ein Praktikum gemacht, das tatsächlich vielleicht jetzt nicht das fachlich Wichtigste war meines Lebens, aber ich würde mal sagen, eines der absolut wichtigsten aus der Lebenserfahrung heraus.
Und Barcelona finde ich da auch was, und das klingt auch nicht so ganz schlecht. Ne?
Ja, ja, das war nach meinem Auslandssemester in Valencia, habe ich schon nochmal gezielt gesucht und wiederum initiativ, also ohne irgendwie jetzt Vorbanden zu haben, zu sagen, ich habe in Valencia studiert, ich würde gerne noch einen Monat anhängen in Barcelona, weil es einfach um die Ecke liegt, und das wollte ich verbinden und habe es geschafft und war dann bei einer Anwaltskanzlei. War super spannend, genau, und habe da einiges wieder mitgenommen.
Und auch noch parallel zum Studium finde ich Baker McKenzie als Assistent für Projekte und auch Hollister. Nimmt man auch mit, um komplette Ausbildung zu haben irgendwie, ne?
Ja, genau. Also das hat sich teilweise auch so ergeben. Ich habe teilweise dann auch wirklich zwei Jobs gehabt. Ich war oft auch auf dem Unternehmensrechtsinstitut angestellt als Assistent. Und das hat das ganze Leben, glaube ich, nicht langweiliger gemacht.
Klingt spannend. Und jetzt kommt der Punkt, mit dem ich dich verbinde eigentlich vom Namen her, Pioneers. Eine Riesengeschichte in die 10er Jahre. Ich erinnere mich an große Events in der Hofburg. Aber beginnen wir vom Start weg. Pioneers und du, wieso du dorthin, deine Rolle dort und so weiter, bitte.
Ich habe den Andreas Chas, meinen späteren Mitgründer.
Von Gläscher dann?
Genau. Im Endeffekt relativ zufällig getroffen beim Frühstück. Und der Andi hat damals einen Assistenten gesucht und ich war frisch in Wien, Stichwort Initiativ, und habe gesagt, naja, du, ganz ehrlich, machen wir was? Beziehungsweise er hat eigentlich dann gesagt, du, Reinhard, willst bei mir arbeiten anfangen. Das war eher ein bisschen ein Schock, weil ich in meinem Gerichtsjahr war. Sprich, ich habe Jus abgeschlossen gehabt und habe gesagt, naja, warum eigentlich nicht? Bin dann eine Woche später ins Büro gekommen von Pioneers und habe dann ein Angebot gehabt, wo ich selber, ich bin relativ selten sprachlos, aber dann eher schon so war, okay, was mache ich jetzt? Haben wir das ein paar Tage überlegt, tatsächlich auch sehr viele in meinen Bekannten- und Familienkreis gefragt. Die meisten haben gesagt, um Gottes Willen, schmeiß das Gericht so nicht hin und mach die klassische Karriere. Ich habe mich für das Gegenteil entschieden und habe es nie bereut.
Gehen wir 10 Jahre zurück, das war wirklich ein neues Ökosystem, das damals entstanden ist, riesig geworden ist, schnell. Hast du ein paar Memories und Zahlenfakten noch zur Size von dem Ding, über das wir sprechen?
Ja, also ich bin 2015 dazugekommen, muss man auch dazu sagen. Das heißt, damals hat es einfach schon das ganze längere Jahre in der Hofburg gegeben. Es ist immer größer geworden. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob es jetzt 2015 oder 2016 war. Ich glaube, 2016 war in Zahlen tatsächlich auch das größte Event. Wir haben es dann begrenzen müssen auf 4.000 Teilnehmerinnen. Also Wahnsinn, es hat dann einen Cap gegeben und wir waren einfach ausverkauft. Es hat vor allem auch polizeiliche Gründe gehabt. Also wir hatten nicht mehr zulassen dürfen. Das Tollste, glaube ich, war, dass dadurch ein Momentum geschaffen worden ist in der österreichischen Startup-Szene, dass einerseits sehr viel Kreativität und Inspiration ins Land gekommen ist, weil wir über 500 Startups oder eigentlich dann am Schluss genau 500 Startups eingeladen hatten aus der ganzen Welt. Und die waren wirklich von jedem Kontinent. Von Südamerika über Afrika, aus Asien, aber natürlich auch aus Amerika und Rest Europas. Und das war total inspirierend und auch eine sehr schöne Energie. Und die zweite Geschichte, glaube ich, an die ich mich immer erinnern werde, ist das Thema politisches Momentum. Also das heißt, das war ja eigentlich immer unter der Kanzlerschaft Faymann.
Da gab es kurz ein Window of Opportunity, ne? Genau. Muss man so sagen. Ja.
Genau. Und das haben wir auch nutzen können als Pioneers und hatten dann auch den Kopf, dass der Christian Kern als absolut frischer Bundeskanzler eigentlich seinen ersten offiziellen Auftritt hatte am Pioneers Festival 2016, soweit ich das mir erinnere. Und das war schon einmal richtig cool, weil da hat sich dann zum ersten Mal ein österreichischer Kanzler hingestellt und gesagt, ja, Startups, das ist die Zukunft, das ist mir wichtig und wir tun was dafür. Ob was jetzt daraus geworden ist, ist eine andere Geschichte, aber es war das Momentum in der Luft, in der Wiener altehrwürdigen Hofburg zu greifen und das war ein unglaublich schöner Moment.
Kann ich mir vorstellen und auch ein Memory von mir, ich war auch immer wieder zu Gast dort. Diese Connection, die meiner Meinung nach vorher und nachher nicht so gut gelungen ist wie damals, nämlich mit den Large Enterprises des Landes, den großen börsennotierten Unternehmen, die stolz waren, sich gezeigt haben, fast ein bisschen FOMO gehabt haben, sich dort nicht zu zeigen.
Genau.
Weil das war damals schon State of the Art, ja.
Absolut. Wir haben große Partnerschaften gehabt. Also ich glaube, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, aber ich weiß, dass die österreichische Post einen sehr großen Standort gehabt hat.
Telekommunikationsbranche und so.
Genau. Und das waren irrsinnig tolle Geschichten, aber natürlich haben wir auch internationale Brands gehabt, die über Visa gegangen ist, über Cisco und so. Also das war, da war schon einiges in Bewegung.
Ich schaue ja sowas immer als neugierige Privatperson und natürlich bin ich auch irgendwie in der Branche und schaue, wie es andere machen und muss sagen, sowas wäre am Kapitalmarkt nie gegangen natürlich und wirklich Hut ab für diese Umsetzung. Und du warst ja, wie ich LinkedIn entnehme, jetzt nicht wusste, auch für Pioneers Asia. Genau. Und da geht ja, Nikkei ist an der Börse natürlich cool, das ist auch eine Newspaper-Geschichte irgendwie. Auch da ein paar Worte dazu bitte, Reinhard.
Ja, das ist wiederum so eine Just-Do-It-Geschichte gewesen. Wir hatten damals es war wirklich verrückt. Wir hatten eigentlich ein Auswahlverfahren. Wir wollten gerne internationalisieren. Nicht nur in Europa, also da hatten wir schon internationale Satelliten-Events, aber auch darüber hinaus in einem Startup-Hotspot Asiens. Und wir hatten Angebote aus Singapur vorliegen, aus Hongkong und aus Tokio. Und tatsächlich war die Tokio-Delegation vor Ort eine Delegation also von Nikkei, auch begleitet tatsächlich vom damaligen Wirtschaftsdelegierten und jetzigen Chef der Außenwirtschaft, Michi Otter. Also der hat auch definitiv seinen Teil dazu beigetragen. Und diese Personen waren da und haben das gesehen, haben gesagt,
dem müssen wir auch einmal einen Credit für sein Lebenswerk geben. Der ist wichtig, der Michi Otter, finde ich.
Absolut.
Absolut, ja. Mache ich bei der Gelegenheit, ja.
Deswegen habe ich das auch gesagt, weil also ich bin ein Fan der Außenwirtschaft Österreich und die haben super Arbeit geleistet und leisten super Arbeit.
Ja, die Kammer macht nicht nur Blödsinn. Also gehört auch mal gelobt.
Das habe ich jetzt nicht gesagt.
Habe ich gesagt. Ich sage es ich habe immer wieder gesagt, meine Gründungsgeschichte und die ganzen anderen Gründe, auch wenn es nur um kleine GmbHs geht, das geht easy, cheesy, da ist es gut. Sie waren halt nicht wegen uns in anderen Sachen jetzt ein bisschen eher negativ in den Medien, aber selbst schuld irgendwie. Aber es können auch die guten Sachen erwähnt. Also es war auch von mir sehr gut gemeint.
Genau. Ja. Nein, und dann waren diese Personen dann gesagt, okay, wir wollen das in Tokio. Und es hat dann auch ein gutes Angebot gegeben. Also das war durchaus attraktiv für den eher kleineren Player Pioneers in Wien, Österreich, dass wir das größte Startup-Event in Japans, beziehungsweise eigentlich Südosteuropas machen dort. Das war tatsächlich dann 2016. Also ich bin wenige Wochen nach dem Pioneers Festival 2015 nach Tokio geflogen und wir haben dann diesen Deal verhandelt und haben uns dann wirklich geeinigt und das war dann durchaus ein Projekt von, ich glaube, 19 Monaten. Ich war sehr oft dann dort und das war super viel gelernt, total schön. Und ja, Nikkei war unser Partner, Nikkei Shimbun, also die größte Wirtschaftstageszeitung der Welt, damals glaube ich über 4 Millionen Auflage pro Tag und habe auch sehr viel gelernt und auch großen Respekt vor dem japanischen Wirtschaftssystem. So leicht ist es nicht im Sinne von sehr träge, aber die Innovation ist definitiv notwendig dort. Mhm.
Absolut. Und New York bringe ich auch noch ins Spiel. Ich weiß von der Geisberg-Kollegin, langjährige Wegbegleiterin Verena Nowotny, dass die den Andreas Chase mal mitgenommen hat zu einer großen Roadshow-Reise börsennotierter Unternehmen. Ich glaube, ihn und den Ali Malocci, warst du da auch mit nach New York, nein, um Österreich zu präsentieren? Aber du kennst die Geschichte, glaube ich.
Ich habe Geschichten.
Da waren alle im Flieger drin. Ja, genau. Es gab Geschichten. Und nein, es war eine gute Sache und es war auch irgendwie ein Zeitstempel in dieser tollen Ära. Und du hast ja mit dem Andreas Chas dann weitergemacht und eh schon gespoilert, gegründet, nämlich Glacier.
Genau.
Du bist Co-Founder, er ist Co-Founder. Erzähl mal die ein bisschen eine Gründungsgeschichte, Anekdote und wie kam es zur Idee von Glacier? Übersetzt haben wir es schon, Glacier, aber bitte.
Ja. Ja, wir haben nach der letzten Station davor, der Digitalisierungsagentur.
Stimmt, die habe ich jetzt übersehen, sorry.
Ja, das ja. ist Patscher. Haben wir uns gedacht, okay, what's next? Und ja. Der Andi ist ein bisschen früher raus und dann ist er schon ein bisschen nervös geworden, okay, wie schaut's aus, wer will was gründen? Und wir haben uns zusammengesetzt und geschaut, gibt es den Personal und den Professional Fit? Also Professional haben wir schon gewusst, weil wir einfach seit 6, 7 Jahren wirklich engstens zusammengearbeitet haben. Den Andi habe ich die letzten 10 Jahre mehr gesehen als jede Person in meinem Leben. Und ja. Dementsprechend kennt man sich sehr gut und schätzt man sich sehr. Und dann war eher die Frage, in welche Richtung soll die Unternehmensgründung gehen? Und für uns war sehr klar, in einer Zeit, die immer stärker mit dem Thema Umwelt, Nachhaltigkeit gerungen hat eigentlich, damals ist auch Fridays for Future aufkommen, hat es schon 2, 3, 4 Momente gegeben, nicht in einen, aber mehrere Momente, wo wir gesagt haben, okay, wer löst denn dieses Problem da draußen? Und das ist eigentlich die beste Startposition für ein Startup, zu sagen, man hat ein riesiges Problem und man hat irgendwo ein big audacious goal und das wollen wir lösen als kleine Bude am Anfang, als 1, 2 Personen, die kein Kapital haben, aber halt viele Ideen und sehr viel Motivation.
Genau. Und ein perfektes Timing, Februar 2020. Wir alle wissen, dass dann irgendwie so eine Kleinigkeit namens Pandemie ein bisschen lästig geworden ist. Was hat das mit eurer Gründung gemacht? Februar 2020, da hat man ja noch keine Ahnung gehabt. Vielleicht eine leise kleine Meldung aus China?
Ja. Naja, es war natürlich alles andere als ideal. Also niemand hat natürlich damals gewartet auf ein neues Startup. Punkt. Ja,
hat jeder mal mit sich zu tun gehabt.
Genau, also die Welt ist schon, wie man so schön sagt, stillgestanden. Ich wüsste auch davor und danach keinen einigen Moment im Wirtschaftsleben. Das war schon ziemlich krass. Und
Lehman hat uns auch alle von die Socken gehauen. Das war ein anderer Grund natürlich.
Ja. Genau, ja. Und damals saßen wir 2 Wochen vorher beim Notar und haben die GmbH-Vertrag unterschrieben. Und wir wussten schon irgendwie, es ist irgendwie komisch, irgendwas ist am Horizont. Und man hat diese Nachrichten gelesen, aber nicht so ganz. Dann waren ja auch die Geschichten in Italien.
Also, ja genau, das ist immer näher gekommen. Ja.
Das ist dann so gekommen und die ersten
Die waren nämlich wirklich schief, die Italien-Geschichten. Die
genau. Und es hat den ersten harten Lockdown gegeben und that's it. Also dann sind wir natürlich zusammengesessen und das Erste, was wir natürlich schon gemacht haben, abgesehen von dem persönlichen Sortieren, wir haben uns geschaut, wer braucht uns jetzt und wie ist unsere Idee eigentlich übertragbar auf eine Corona-Welt? Weil wir hatten 2 Grundideen damals, nämlich eine Art Community mit einem Event aufzubauen im Bereich Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit nochmal auch im Business-Kontext cool zu machen. Und die zweite Geschichte ist, den Unternehmen auch ein konkretes Werkzeug in die Hand zu geben, um CO2 zu reduzieren. Das zweite war sicherlich leichter zu erreichen, aufgrund dessen, weil es ein digitales Tool ist. Das erste war natürlich eigentlich völlig unmöglich oder undenkbar in der Zeit von Anfang 2020. Und deswegen mussten wir auch Sachen iterieren. Ein Ding wie Videotelefonie ist ja dann erst irgendwo wirklich ins Leben gekommen. Also das hat man schon vorher gekannt, aber war immer ein bisschen komisch. Vor allem in einem regionalen Kontext, wo gesagt das natürlich triffst du. Und deswegen haben wir dieses Event auch auf ein rein digitales umgestellt, was sicherlich auch ganz interessant war. 2021 hatten wir den ersten Climate Impact Day im WUK, soweit ich mich jetzt erinnere, und mit Vorsichtsmaßnahmen und so weiter. Die Speaker hast natürlich nicht anstecken dürfen. Also das war interessant, weil du hattest...
Die Gäste schon, die Speaker nicht. Ne?
Gestern hat es eben keine gegeben.
Das war ja nur aufgenommen. Ne?
Das war halt rausgestrahlt und selbst die Speaker haben dann gesagt... Ja. war das jetzt gut oder nicht? Ich habe keine Ahnung, weil es gibt keinen Applaus. Und das war halt schon sonderbar.
Stimmt, wenn das direkte Feedback fehlt. Aber ja, nein, es war eine spooky Welt, die in der Zeitschiene eigentlich ganz knapp ist, aber trotzdem zum Glück schon ziemlich weit, weit weg. Genau. Ich habe ja die erste Assoziation gehabt, Wrestling, ja, Glacier. Ich bin ein Riesenfan und da gab es mal in der WCW einen Glacier, der ist so mit Schneegestöber reinkommen, war ein Kampfsportler, hat nicht viel gewonnen, aber cooler Name. Und zum Namen möchte ich dich jetzt fragen, gibt schon eine extreme Vielfalt, wie das ausgesprochen wird, oder? Ja. Euer Brand.
Ja, genau. Also wir haben es immer nach dem Englischen gemacht, ja. Glacier. Ja, woher kommt es vielleicht auch noch?
Ja, bitte, bitte.
Wir hatten, also der Andi hat tatsächlich die erste Idee gehabt mit White Glacier, das weiße, dieses so saubere, reine. White Glacier ist ein bisschen umständlich vielleicht, dann haben wir gesagt, okay, Glacier. Und das hat uns schon sehr gut gefallen, weil es einerseits intuitiv ist, weil
auch edel irgendwie
kennt, ja, und war gleichzeitig ein Symbol für den Klimawandel. Und das war uns schon wichtig. Wir können jetzt nicht Polar Bear heißen, Eisbär, sondern es muss schon irgendwas sein, wo wir in Europa, vor allem in Mitteleuropa, ein gewisses Synonym vielleicht auch für den Klimawandel sehen.
Jetzt gehe ich ins Jahr 2025 in den Oktober. Da haben wir beide uns gesehen bei der Tierer Jahrestagung übersetzt Circle Investor Relations Austria. Glacier mit zwei Leuten vertreten. Jetzt leite ich damit über auf euer Geschäftsmodell. Mhm. Warum bist du bei so einem B2B Investor Relations Event dabei und stellst deine Services vor?
Ja, also vielen Dank für die Überleitung. Im Endeffekt geht es darum, dass wir als Glacier zwei Produktlinien derzeit haben. Das eine ist Fort- und Weiterbildung von Nachhaltigkeitsthemen in Unternehmen. Das heißt das ganz konkret, es gibt E-Learnings, also virtuelle Lerneinheiten, es gibt Präsenzeinheiten, wir haben Lernreisen, komplette für große Unternehmen, wo wir die gesamte Belegschaft mitnehmen, aus einem sehr einfachen Grund, wenn die Leute es nicht verstehen, dann werden sie auch nicht mitgehen und diese Ergebnisse sehen wir. Die zweite Produktlinie ist tatsächlich noch immer im Thema Nachhaltigkeit, aber ein bisschen anders gelagert, so, nämlich, dass wir Nachhaltigkeitsreports und Ratings mittels KI deutlich effizienter und einfacher gestalten. Was heißt das konkret? Im Sinne der CSRD, der Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie, das ist natürlich etwas, was vielleicht nicht das größte Liebkind ist für börsennotierte Unternehmen.
Nicht wirklich, aber wenn man es einfacher macht, dann ist man Sympathiepunkte-Fänger.
Absolut. Ja. Also wir haben uns das Thema angeschaut, weil wir seit jeher sehr eng in Austausch waren mit den Unternehmen, mit unseren Ansprechpartnerinnen und Partnern und die haben gesagt, Reinhard, ich bin einfach komplett zugedeckt mit der CSRD-Ausgestaltung. Mhm. Wie schafft man, dass man das einfacher gestalten? Und wir haben vor guten 3 Jahren ist ja ChatGPT am Markt gekommen, also wirklich Open Large Language Models, die durchaus ein Erdbeben ausgelöst haben als Demokratisierung von KI-Modellen. Mhm. Und wir haben uns das angeschaut, können wir unser eigenes Modell bauen, basierend.
Und von Hausaufgaben und Matura-Beispielen für Schüler auch, ja? Okay.
Na, das ist natürlich schon, aber das ist für mich jetzt weniger der Business Case gewesen, sondern zu sagen, okay, da gibt es ein Problem, wie können wir das lösen? Ja. Und das ist mittlerweile sehr, sehr gut lösbar. Und wie komme ich dann zum Thema Investor Relations? Das ist tatsächlich eher über die Kundenseite wieder entstanden, weil die Unternehmen zu mir gekommen sind und gesagt haben, okay, spannend, ich brauche mein Investor Relations Team dafür, weil ich bin Nachhaltigkeit als Person, nur die Berichterstattung liegt ganz oft im Investor Relations Team, klar. Nicht finanzielle Erklärung.
EcoVadis und Co., die ganzen Geschichten. Ne?
Genau, die Ratings auch. Und die Bestandskunden, also wir haben dann ein gewisses Muster gesehen, dass die Bestandskunden, vor allem die Entscheidungsträgerinnen und Träger, deutlich öfter auch aus einem Investor Relations Kreis kommen. Und für uns war es dann logisch und die haben es dann sehr geschätzt, was wir da machen, weil wir eben Zeit sparen und auch vor allem die Qualität erhöhen. Und daraus ist dann die Empfehlung entstanden von einem Unternehmen zu sagen, bitte schaut euch das an, weil ihr passt ja perfekt dahin, weil das, was ihr bei uns gemacht habt, ist für jedes börsennotierte Unternehmen wirklich relevant und auch hilfreich.
Und damit wird die Geschichte irgendwie skalierbar auch und Mundpropaganda und so weiter und so fort. Ich habe zwei Links in den Shownotes dann, liebe Hörerinnen. Zum einen das LinkedIn-Profil vom Reinhard, das wir jetzt auch immer wieder zitieren und dann die glacier.eco, die Homepage. Da findet man durchtickernd durchaus recht geile, sage ich jetzt mal, Credits, auch ATX-Unternehmen, was vom DAX dabei, große Consumer-Brands zusätzlich. typische Kunde kann man schon Large Enterprise, oder?
Ja, definitiv. Also die börsennotierten Unternehmen sind einerseits, ich weiß nicht, EVN ist dabei, Andritz, Fraport,
Verbund, Strabag.
Aber ganz viele auch nicht börsennotierte Unternehmen, muss man dazu sagen, wie eine Würth-Gruppe, die global über uns berichtet, die haben 9000 Leute, das ist nicht das kleinste Unternehmen, eine Knauf, ein Stiel, eine Otto-Gruppe. Und das sind einfach total feine Unternehmen, wo ich davon ausgehe, dass die nicht dabei sind aus Hallore-Gründen, sondern weil wir einfach einen guten Job machen.
Auf der Homepage gibt es dann auch einen Demo-Buchen-Button und das kann man sich ja dann anschauen, wenn man will. Meine Empfehlung ist es allemal und ich mache jetzt nochmal die Runde zurück. Connected wurden wir jetzt aktuell für den Podcast über die Hans Women Group. Was ist da euer Connect zum Hansi Hansmann und seinem Team?
Hansi Hansmann ist ein sehr langer Wegbegleiter von Andreas Schaas, meinem Mitgründer und auch Investor in Glacier. Also da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, weil er hat einfach, er verfolgt eine gewisse Vision und das Thema Klimawandel liegt ihm auch am Herzen, das wissen wir und er hat deswegen auch in uns investiert und da freuen wir uns sehr, Teil dieser Gruppe zu sein.
Und dann gehen wir jetzt zum Beginn. Wir haben über die Olympischen Winterspiele gesprochen in Italien, jetzt Linze Wann. Ja, wir haben es alle im Fernsehen gesehen. The only real failure in life is not trying, sagt die Linze. Nachher zwischen herber Kritik und Shitstorm, dass sie da schon verletzt angetreten ist irgendwie. Du hast auch ein Posting gemacht. Was ist denn deine Meinung dazu?
Für mich war das eine irrsinnig inspirierende Story. Ja. Ich war selber gerade am Wochenende Eisklettern und habe zwischen zwei Seilingen dann ihren Lauf verfolgt und auch ihren Sturz gesehen. Also ich habe mir die Zeit genommen.
Hast du am Handy geschaut oder was?
Ja, ja in der Eiswand.
Nerd.
Mache ich selten, aber für mich
war das… Hedonistischer Nerd, vis-à-vis. Ja, wirklich, ja. Genau.
Nein, aber ich für mich war das schon eines der Momente von Olympia. Relativ, ich glaube Tag 2 war es ja. Und… Es hat sich so angefühlt, ich weiß nicht, ob du das irgendwie verstehen kannst, wie the wrong story plot. So in Richtung, auf einmal denkt du, okay, das ist jetzt nicht passiert, weil eigentlich müsste es anders ausgehen. Ja. Nach 13 Fahrsekunden am Anfang und so, das gibt's ja nicht. Und dann noch hier anscheinend eine schwere Verletzung. Also man hat dann schon gemerkt, das ist wirklich gröber. Und gleichzeitig hat sie dann einen Tag, glaube ich, später dann einen Post abgesetzt auf Instagram, der gesagt hat, hey, ich habe es einfach probiert, das war einfach das Richtige und man kann einfach viel aus dem für das Leben lernen und ich habe es irrsinnig gut gefunden, weil…
Man muss groß denken einfach.
Genau. Ja. Die Frage ist, wie entwickelt sich die Welt weiter? Und wenn jeder sagen wird, ach Gottes Willen, das Risiko ist groß und so weiter, dann ist das jetzt zwar im Kleinen in Ordnung, aber grundsätzlich entwickelt sich die Gesellschaft nicht weiter. Und das sind so diese Sprünge, die, finde ich, sehr inspirierend sind. Deswegen gibt es Startup-Gründer, das muss man schon dazu sagen, weil du gehst ja ein irrsinnig großes Risiko ein, dass das Ding fehlgeht. Weil statistisch gesehen, nach 5 Jahren sind 9 von 10 Startups weg. Wir sind jetzt im 6. Jahr oder im 7. Jahr mittlerweile schon. Das heißt, man könnte auch sagen, super cool, habt ihr es gemacht. Natürlich ist aber nicht die Geschichte für mich, dass ich überlebe, sondern ich möchte das Ding richtig groß erfolgreich machen. Und diese Gedanken kann man die Linse gehabt hat, die kann man in ganz viele Themen auch übernehmen, also eben im Wirtschaftsleben. Und ich finde, sie hat einfach die einzig richtige Entscheidung getroffen, weil das ist ihr Leben. Ob das jetzt so ausgegangen ist, dieses Risiko, also das ist eine wirklich schmale Linie. Ich finde es aber sehr inspirierend und habe es deswegen auch sehr, sehr toll gefunden.
Ja, gerade
nicht die Verletzung, muss ich dazu sagen.
Natürlich aber, nicht. Nein, ich bin voll bei dir.
Aber sie ist da oben gestanden am Start.
Ich hadere mit Schulklassen, die in Wahrheit beim Sportwettbewerb unbedingt alle gleichzeitig ins Ziel kommen müssen, weil das der aktuelle Anspruch ist. Es ist gut so, wenn man noch wirklich nach oben strebt und auch dabei scheitert. Das ist eine schöne Metapher. Du zitierst ja auf deiner LinkedIn Profilpage, auch dem Benjamin Franklin, Mankind divided into 3 classes, those who are immovable, those that are movable and those that move. Und die Linse ist definitiv eine, die Sachen gemacht hat, die einfach überbleiben. Ne? Das muss man schon sagen. Ja. Finde ich auch großartig und das hat die ganzen Moderatoren auch vollkommen rausgeschossen, weil wenn es den Wave so anhört, der lost them over, der lost them live and over. Und so wie beim Fußball, der schießt gut, der schießt scharf. Also unpackbar, was wir da momentan letztendlich auch für ein Niveau haben. Und ja, was soll's. Die Olympischen Spiele sind spannend. Du bist vom Sport her auch einer der aktiv ist, das sieht man, wenn man dich anschaut. Aus dem Vorgespräch weiß ich Tennis. Mhm. Kärnten, Karl Klassik, ein Bekannter. Ja. Auch da ein paar Worte, Reinhard, bitte.
Ja, der Kali war einer meiner Trainer. Also ich war jetzt nie wirklich Spitze, das muss man schon dazu sagen. Ich habe
same hier, aber ungefähr so.
Landesliga gespielt und so weiter, Jugendklassen. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Ich finde, Tennis ist ein irrsinnig schöne Sportart. Man kann sehr viel lernen. Es geht nicht nur um, also es ist sehr ein komplexes Thema, weil es geht nicht nur um die Physis, es geht auch um das Spiel, den Spielwitz, die Psychologie, das Mentale, unglaublich. Also man braucht nur den Zverev anschauen. Bei Gott kein schlechter Tennisspieler, aber da ist eine Blockade drin. Und gleichzeitig wünsche ich es, dass er seinen Grand Slam-Titel holt, weil der Titel, wie sagt man auch in den Medien, der beste Spieler, der nie einen Grand Slam-Titel gewonnen hat, ist natürlich nicht ehrenhaft. Aber er ist unglaublich gut. Und den Schritt zur absoluten Spitze, weil er ist ja eigentlich schon Spitze, da ist es halt noch einmal im Kopf was. Und ich finde, das ist genau das Gleiche bei einem Hobbyspiel, wo man sagt, Gottes Willen, der schupft jetzt nur durch die Gegend auf der anderen Seite und man verliert, weil man einfach seine Nerven nicht im Griff hat.
Oder weil man im falschen Moment umknickt. Ne? Das war eine schiere Verletzung leider. Und natürlich das Finale. Ja, Nadal, glaube ich, war das damals. Und die Niederlage gegen Thiem, die gehört ihm irgendwie, die Niederlage. Das muss man sagen. Aber ich drücke ihm auch die Daumen, dass der Sascha das noch holen wird irgendwie. Ja, und finally habe ich noch ein letztes Thema. Und zwar hast du ein Posting gemacht über ein Gipfeltreffen. Gipfel passt ja auch zu Glacier irgendwie. Ja. Der Weltmarktführer, organisiert von der Wirtschaftswoche, und das ist wenige Tage her. Und da möchte ich dir auch noch ein kleines Kopfkino für unsere Hörerinnen und Hörer abbringen, was dort so gelaufen ist und was du dort gemacht hast.
Ja, also wir waren dort, weil sehr viele Kunden von uns dort waren, wirklich große deutsche Mittelständler. Und ich glaube, ein Eindruck, den ich mitgenommen habe, ist, dass Deutschland auch gut ist im Jammern, so wie Österreich, so wie Wien. Und das Problem ist, Wirtschaft ist ja auch nichts anderes in gewissen Ausmaßen als Psychologie. Das heißt, wenn man sich einredet, dass das nichts wird und dass der Standort so abgesandelt ist und so weiter, dann wird man auch nichts erreichen. Und da hat schon sehr inspirierende Reden gegeben von einem Miele-Chef oder einem Wirt-Chef, der gesagt hat, du, die Rahmenbedingungen sind so, wir müssen einfach trotzdem weiter tun und warten wir nicht auf eine Politik. Wenn man erfolgreich ist, dann ist man es nicht wegen der Politik, sondern trotz der Politik, und dann ist es einfach so. Also das ist schon spannend zu sagen, wir machen unseren Weg, wir finden unseren Markt und schauen, dass wir uns auch anpassen können. Und der Ausblick ist vorsichtig positiv. Ich finde das irrsinnig wichtig. Ich vergleiche es immer mit Amerika, also US-Amerika. Dort würde sich keiner hinstellen und sagen, boah, das ist alles so schlecht und so weiter, sondern wir brauchen als Mindset zu sagen, wir haben alle richtigen Voraussetzungen, wir müssen nur tun. Und mit Fleiß ist sehr oft gefallen in Baden-Württemberg, schaffen wir das und man tut sein Bestes. Und wenn man das Beste tut, dann reicht das hoffentlich aus.
Jetzt habe ich eine Frage, die höchstwahrscheinlich maximal deppert ist und ich habe sie mir auch nicht wirklich überlegt, aber wir haben über ESG gesprochen, über Mindset. Was kann ESG dazu beitragen, ein insgesamt positiveres Mindset außer der Grundeinstellung zu dem E, dem S und dem G zu bringen?
Mhm. Na, ich glaube, die eine Geschichte ist, dass wir ja sehr deutlich über den Ressourcen leben, die die Erde hergibt. Und es gibt nur Erde und das ist halt nicht verhandelbar, das ist einfach so. Kann man sagen, gut, man möchte vielleicht am Mond oder am Mars leben, das ist halt leider ein bisschen ungeiler wahrscheinlich. Definitiv. Sollte es dann irgendwann mal möglich sein. Die zweite Geschichte ist aber eher, man muss einfach diese Welten kombinieren. Man muss einfach schauen, was sind meine Geschäftschancen aufgrund der Nachhaltigkeit. Und deswegen ist dieser Gedanke der Nachhaltigkeit für mich so allumfassend, so spannend und auch nicht getrennt denkbar, nämlich Wirtschaft oder Nachhaltigkeit, sondern natürlich Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Stichwort Kreislaufwirtschaft, wo man neue Geschäftschancen entdeckt aufgrund dessen, weil der Müll, der früher Müll war, nicht mehr als Müll erkannt wird, sondern als Ressource. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Kern von Nachhaltigkeit.
Spannend. Und die wirklich allerletzte Frage, jetzt haben wir über die Hans Women Group gesprochen, die machen das, finde ich, sehr klug, mit ihren Unternehmern, einer der Unternehmer, der Founder sitzt vis-à-vis, da eine schöne Ökosystemnetzwerk aufzubauen, wo man auch ineinander vernetzt ist. Ich kann mir bei euch zum Beispiel Newsrooms gut vorstellen, vom Ding her, dass man da einige parallele Entwicklungen durchaus fahren kann. Wie ist das jetzt im Kundenkreis von Glacier? Ich sehe da 250 Namen werden genannt einmal oder als Zahl. Gibt es da Synergien? Bringt man die zueinander oder hält man die bewusst separat, weil es ja doch wieder intim sein soll?
Nein, ich glaube, separat ist ja Blödsinn. Ich glaube an die Kooperation.
Das falsche Wort,
wir haben tatsächlich vor 2 Tagen ein Sales Meetup gehabt innerhalb der Gruppe, wo wir uns ausgetauscht haben, was gerade im Vertrieb gut läuft, was weniger gut läuft. Und voneinander lernen ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, und es hängt tatsächlich eher vom richtigen Ansprechpartner ab. Also Stichwort Investor Relations haben wir ja schon vorher genannt. Wenn das nicht die Zielgruppe von einem Produkt eines anderen Unternehmens ist, dann macht es wenig Sinn, dass ich da jetzt hingehe und sage, Leute, schaut euch das an, weil der sagt ja danke, aber das betrifft mich nicht, sondern das ist zum Beispiel, keine Ahnung, Produktion oder Finanz und so weiter. Also dementsprechend, wenn es Sinn macht, ja, und wir lernen voneinander und ich finde das vorher Matteo von Newsrooms angesprochen, super inspirierende Story und man lernt jedes Mal. Wir haben 2-mal im Jahr auch einen Austausch von den Portfolio-Companies und ich bin immer sehr dankbar, dort zu sein, weil du nicht nur die Erfolge besprichst, die natürlich auch wichtig sind, sondern auch die Learnings und dann auch mal teilst, wie geht's da wirklich, weil es ist nicht immer ganz so einfach auf der Spitze und zu sehen, wie man Unternehmen steuert, vor allem in einer sehr volatilen Welt wie heute.
Und das ist doch ein wunderbares Schlusswort, weil ich das Connecten, das Gemeinsame wirklich sehr, sehr schätze. Network auch in unserem Firmennamen drinnen. Lieber Reinhard, danke, dass du vorbeigeschneit bist irgendwie in einem der wärmsten Februartage, die wir bis jetzt haben. Schnee ist keiner heute da. Aber alles, alles Gute mit Glacier und dir persönlich. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Und auch von meiner Seite. Danke vielmals.
Ich danke. Ciao. Banken, Generali, Investment, Gesellschaft.